wieder Palmsonntag. Natürlich zu Palmsonntag geht es in der Predigt um den Einzug in Jerusalem. Jesus kommt, das haben wir schon gehört, 6 Tage vor dem Passafest. Das wird wohl so im April 30 oder 33 gewesen sein, nach Jerusalem. Wir lesen das in Johannes Kapitel 12, Vers 1. Er kommt aus Bethanien, wo er gerade seinen Freund Lazarus, der schon 3 Tage tot war, wieder zu Leben erweckt hat. Bethanien liegt so 2,5 Kilometer östlich von Jerusalem. Unser Text, Johannes Kapitel. So, geht's jetzt? Ja, geht's jetzt? Geht's? Jetzt höre ich's. Ja. Gut, diejenigen Geschwister, die an den Monitoren zu Hause mithören, viel habt's noch nicht versammelt. Ich habe einfach nur berichtet, dass heute Palmsonntag ist, falls ihr das noch nicht wisst. Und dass Jesus gerade von Bethanien nach der Auferweckung von Lazarus nach Jerusalem kommt. Und wir sind gerade dabei, den Text aus Johannes Kapitel 12, die Verse 12 bis 19 zu lesen. Als am folgenden Tag die vielen Leute, welche zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Solches verstanden seine Jünger anfangs nicht, sondern als Jesus verherrlicht war, wurden sie dessen eingedenk, dass solches von ihm geschrieben stehe und dass sie ihm solches getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, bezeugte, dass er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt habe. Darum ging ihm auch das Volk entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan habe. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Was bewegt die Menschen? Was erwarten sie? Wir wollen uns heute anschauen die Erwartungen des Volkes, die Erwartungen der Pharisäer, von denen wir gehört haben, und die Erwartungen der Jünger. Ich möchte ein paar Gedanken verlieren zu den Erwartungen, die Jesus gehabt hat. Und wir werden darüber nachdenken, welche Erwartungen du vielleicht hast. Die Erwartungen des Volkes. Sie haben gerufen in Vers 13: Hosianna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Das haben wir heute schon öfters gehört und haben auch gesungen. Oder Vers 15: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Die Menschen erwarten Jesus als König von Juda, der die jüdische Nation rettet und ihr die Freiheit und Souveränität wiedergibt, der sie von der römischen Herrschaft befreit. Wer sonst als Jesus von Nazareth hat offensichtlich Gottes Segen für einen Befreiungsschlag von der Herrschaft von Rom? Jesus lehrt mit Vollmacht, er hat Zeichen und Wunder getan. Noch vor seinem Kommen haben wir gerade gelesen, noch vor seinem Kommen nach Jerusalem hat er seinen Freund Lazarus vom Tod erweckt. toll. Das ist ein toller Mann. Jesus wählt offensichtlich das Passa für seinen Triumph über die Feinde Judas. Er kommt nach Jerusalem zum Passafest. Und das Passafest ist ja auch die geeignete Zeit für so einen Befreiungsschlag. Erinnert doch das Passa an das Abwerfen des ägyptischen Joches, an die Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft, an den Bundesschluss Gottes mit seinem Volk, mit dem befreiten Volk, an Gottes gute Führung des Volkes ins gelobte Land, an die Gründung der Nation Israel. Die Leute haben ihre Hoffnung in die gegenwärtigen Erwartungen gesteckt. Ihre Vorstellungen waren natürlich nicht ganz unbegründet, denn das Kommen des Retters war ja verheißen. Alle Zeichen weisen darauf hin, dass es jetzt geschehen wird, oder? Leider haben sie sich von ihren Vorstellungen, von ihren Hoffnungen, von ihren Wünschen nach Freiheit und Befreiung mehr leiten lassen als vom Wort Gottes. Denn im Wort Gottes steht mehr über das Kommen des Messias als nur jene Verse, die von der Befreiung versprechen. Ich erinnere an Jesaja 53 oder was wir heute schon gelesen haben, Sacharja Kapitel 4, Vers 6, na, 9, Vers 9. Genau, schon wieder Schreibfehler. Aber wisst ihr, diese Verse kann man auch anders verstehen. Man kann diese Verse auch anders auslegen. Und das ist natürlich auch geschehen. Und in dieser Gefahr stehen wir übrigens auch. Lesen wir die Schrift nach unseren Vorstellungen, nach unseren Hoffnungen, nach unseren Sehnsüchten, sagen wir, jetzt muss der Herr eingreifen, jetzt ist die Zeit reif. So viele Schriftstellen weisen doch darauf hin. Ich möchte uns hier ermahnen. Überlassen wir den Lauf der Geschichte in aller Demut Gott. Er allein weiß, was morgen sein wird. Wir nicht. Ein Beispiel. Vor vielen, vielen Jahren, Reinhard als junger Christ besucht einen ganz besonders bekannten, tollen, berühmten Mann, Theologe, der so zwischen seinen Vorträgen bei Kuchen und Kaffee die Situation, die gerade in der Welt vorfindlich war, erklärt hat. Das war so zur Zeit des ersten Irankrieges. Und er hat mit vielen Bibelversen belegt, dass jetzt das Ende gekommen sei. Es ist der erste Irankrieg zu Ende gegangen, es ist der zweite Irankrieg zu Ende gegangen. Aber auch heute wiederum lesen so manche, auch sehr ernsthafte Christen, etwas aus der Schrift heraus, was eigentlich nur Gott wissen kann. Jahrzehnte später erinnert sich Johannes an die Akzentverschiebungen bei der Ausrufung aus dem Psalm 118, die die Erwartungen des Volkes verdeutlichen. Denn da ändert sich was. Wir haben ja diese Verse gelesen. Danke auch für das Zitat in der Einleitung aus Sacharja. Vielleicht ist es da euch schon aufgefallen. Es klingt eigentlich im Evangelium ein bisschen anders als im Alten Testament. Johannes macht uns auf diese Änderungen aufmerksam. Wir lesen da am Schluss von dem Vers 118, 25, 26, da lesen wir, wir segnen euch vom Haus des Herrn. Das fehlt hier. Hier lesen wir, der König von Israel, das findet sich nicht im Alten Testament. Seine Akzentverschiebung hin zu diesem politischen Verständnis des Königs von Israel. Oder später dann, Vers 15, fürchte dich nicht, Tochter Zion. Da steht bei Sacharja eigentlich, frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Und schaut einmal da, hier lesen wir, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Füllen einer Eseln. Ja, das kommt hier bei Sacharja auch vor. Füllen einer Eselin. Aber ausgelassen ist geworden, dass zu dir ein Gerechter und ein Retter kommt. Er ist demütig und rettet und so weiter. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Diese weggelassenen Worte zeigen an, dass die Erwartungen des Volkes eigentlich gar nicht so sehr geistlicher Art waren, sondern vor allem politisch, nationalistisch, ethnozentrisch. Aber die Begeisterung war groß, die Erwartungen auch, die Enttäuschung auch. Jesus vertreibt die Römer nicht. So einen Messias, so einen Retter erwarteten sie nicht. So einen Messias, so einen Retter brauchen wir nicht. Die Erwartungen der Pharisäer. Ja, die herrschende Elite ist nicht erfreut. Zu oft hat Jesus sie schon in der Vergangenheit provoziert. In Bethsaida begeistert er, haben wir schon darüber gesprochen, die Leute mit der angeblichen Totenerweckung seines Freundes Lazarus. Damals fassten die hohen Priester den Entschluss, Jesus zu töten. Dann aber ist er ihrem Zugriff entkommen. Und jetzt kommt er zum Passafest, jetzt kommt er selber nach Jerusalem. Was hat er vor? Auf was muss sich der Hohe Rat gefasst machen? Wird Jesus einen Tumult auslösen oder gar einen Aufstand? Wie werden die Römer reagieren in der ohne dies schon sehr angespannten Festatmosphäre zu Passa? Ihre Erwartungen sind düster. Die Römer werden den Aufstand sofort niederschlagen. Sie selbst werden all ihre Positionen einbüßen. Und womöglich geht am Ende das ganze Volk unter. Und das umklammert, diese Angst oder diese Sorge umklammert, diese Ablehnung von Jesus umklammert diesen Text, den wir heute lesen. Denn am Ende von Kapitel 11, da heißt es eben, von jenem Tag an, wo bekannt geworden ist, dass Jesus Lazarus erweckt hat, an jenem Tag an beratschlagten sie nun, ihn zu töten. Und am Schluss von unserem Text heißt es, da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, wir müssen festhalten an unserem Beschluss, denn schaut doch, jetzt rennt ihm schon die ganze Welt nach. Übrigens, das geht sich aus. Kleiner Sidestep. Johannes bringt hier ein bisschen Ironie in seine Bibel. Das gehört nicht zum Thema. Ja, aber der Vers 20, da kommen dann plötzlich alle Völker zu Jesus, nämlich die Griechen. Ja? Ganz interessant. Tut jetzt nichts zur Sache. So. die Erwartungen der Jünger. Was sind eigentlich Jünger? Jünger sind Lernende, das wissen wir. In unseren Schulen sind auch Lernende. Dort wird, in unseren Schulen wird vor allem Wissen vermittelt, damit man dann im Leben, im Berufsleben bestehen kann. In der Klasse wird gemeinsam gelernt, dort können auch soziale Kompetenzen erlernt werden und dort werden auch soziale Kompetenzen unseren Schülern beigebracht. Zur Zeit Jesu waren Schüler auch Lernende. Sie lernten von ihrem Rabbi. Der Rabbi hat sich seine Schüler allerdings selber ausgesucht. Er hat sie ausgewählt, damit sie mit ihm gehen, damit sie eine Zeit lang mit ihm leben. Und durch sein Leben hat er den Schülern mitgeteilt, wie er die Bibel versteht, wie er die Bibel praktisch anwendet. Der Schwerpunkt ist darauf gelegen. Jene Schüler, die ein Rabbi ausgewählt hat, von denen hat sich der Rabbi Treue und Nachfolge, und zwar genaue Nachfolge, erwartet. Deswegen hat er sie auch feierlich berufen mit den Worten: Folge mir nach. Und das könnt ihr euch bestimmt erinnern, schon öfters in der Bibel gelesen, im Evangelium gelesen zu haben: Folge mir nach. In einer solchen Beziehung, in einer lernenden Lebensgemeinschaft sind die Jünger, sind allgemein Schüler eines Rabbis, die Jünger Jesu gestanden. Sie lebten eben zusammen und gingen überall dorthin, wo Jesus auch hingegangen ist. In Johannes 12, Vers 16 lesen wir, und da könnt ihr euch ruhig auch betroffen fühlen: Solches aber verstanden seine Jünger anfangs nicht, sondern als Jesus verherrlicht wurde und so weiter, dann haben sie erst verstanden. Ja? Also die Schüler, die dem Rabbi nachgefolgt sind, die haben nicht sogleich alles verstanden. Auch die Schüler, die von Jesus selbst gelehrt worden sind, haben nicht alles verstanden. Es ist wichtig, dann ein bisschen später komme ich noch einmal darauf zurück. Die Erwartungen der Jünger ist Nachfolge und Treue Jesus gegenüber. Und sehr, sehr einprägsam sehen wir das in Johannes 11, Vers 16, das ist nicht unser Text, ein Kapitel davor. Dort, wo Jesus den Beschluss fasst, nach Jerusalem hochzugehen, obwohl er gerade den Pharisäern entkommen ist, ausgewichen ist, da sagt Thomas ganz lapidar: Na gut, wenn er unbedingt nach Jerusalem gehen muss, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Könnt ihr euch in die Lage versetzen? Sie rechnen mit dem Tod von Jesus natürlich, aber auch mit dem eigenen. Das ist ein sehr beeindruckender Ausdruck von Treue. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, ist das deine Erwartung? Ob die Jünger diese Treue durchhalten werden? Naja, von Petrus wissen wir, er hat es nicht durchgehalten. Aber Jesus hat ihm vergeben. Ja, wir wissen sogar, dass alle Jünger davongelaufen sind, wie es zur Kreuzigung gekommen ist. Aber Jesus hat mit ihnen weitergearbeitet. Nur Johannes und die Frauen sind bei Jesus geblieben. Die Erwartungen Jesu. Er weiß, dass die Pharisäer ihn töten lassen werden. Das haben wir in Johannes 11, Vers 54 gelesen. Deswegen ist er ja auch entwichen. Hat gewartet, bis das Passa da war. Jesus weiß, warum er diesen Weg gehen will, warum er diesen Weg gehen muss. Wie die Menschen ihn begleiteten und jene, die ihm aus Jerusalem entgegengekommen sind, ihn als König von Juda proklamierte, da hat Jesus diese Szene einfach hingenommen. Er hat nicht darauf hingewiesen, hat nicht darauf aufmerksam gemacht, dass sie das Königtum des Messias falsch verstehen. Aber er hat ganz still eine Korrektur vorgenommen, die uns Johannes Jahrzehnte später in seinem Evangelium niederschreibt, worauf uns Johannes, wie ich vorhin gezeigt habe, an dem Zitat des Volkes in Gegenüberstellung zum Zitat aus der Bibel aufmerksam machen möchte. Jesus agiert hier sehr ruhig und still, zurückhaltend. Er sieht einen Esel. Und das wird anders berichtet in den anderen drei Evangelien. Bei Matthäus, Markus und Lukas lesen wir die Geschichte etwas anders. Hier ist aber der Schwerpunkt darauf, dass Jesus einen Esel sieht und sich darauf setzt. Johannes zeigt uns, ja, Jesus weiß, wer er ist und weiß, was es bedeutet, sich jetzt auf den Esel zu setzen. Aber dieser Esel hat eine Doppeldeutigkeit. Ja, er ist König, aber nicht einer jener Könige, die das Volk erwartet. Ein König, der mit Macht kommt, der die Macht ergreift, um die politischen Verhältnisse zu ändern. Sondern er ist ein anderer König. Damals bei diesem Einzug konnte das der Johannes und die Jünger noch nicht wissen. Deswegen habe ich aufmerksam gemacht darauf, dass die Jünger noch nicht alles verstanden haben. Aber jetzt, Jahrzehnte nachdem Jesus auferstanden ist, nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel, nachdem der Heilige Geist den Jüngern gegeben ist, jetzt verstehen sie, jetzt kann uns Johannes erklären. Das Volk hat sein Jesu zu Einzug in Jerusalem leider falsch verstanden. Wir sehen auch, dass Jesus sich von dem Treiben, von dem Sehnen, von dem Wünschen des Volkes keinesfalls leiten hat lassen. Er lässt sich nicht von den Erwartungen der Menschen treiben. Er ist nicht abhängig von den Erwartungen des Volkes. Jesus orientiert sich am Willen Gottes. Was ist deine Erwartung? Ich erinnere an vergangenen Sonntag, Karl Klubbeck hat gepredigt und er hat in einem anderen Zusammenhang natürlich von der Vergebung Gottes und dass Menschen gibt, die sich Vergebung Gottes natürlich wünschen, ich übrigens auch. Aber für manche Menschen ist das dann genug. Endlich eine reine Weste, hat er gesagt, war sehr einprägsam für mich. Andere Menschen erwarten ewiges Leben. Endlich der Endlichkeit entfliehen können. Andere beten gemäß 1. Timotheus 2, Vers 2, für ein ruhiges und stilles Leben. So ein bisschen Insel der Glückseligen, so ein bisschen Biedermeier-Gefühl, wenn die Welt rund um uns kracht und tobt. Viele von uns wünschen sich Gebetserhörungen. Ist legitim. Gott hört mich doch. Oder hört er mich nicht? Er wird doch tun, was ich will. Oder? Andere Menschen erwarten Wunder und Zeichen. Bekehrungen, Erweckungen, Wohlstand, Gesundheit, Anerkennung. Wiederum andere wünschen sich, dass doch Gott das christliche Abendland vor dem Untergang retten möchte. Haben solche weltpolitische Erwartungen in Gott. Aber merkt ihr, viele dieser Hoffnungen, nicht alle unbegründet. Also Gebetserhörung ist begründet und Vergebung, ja, darum dürfen wir ringen. Da gibt es viel Gutes auch dabei, aber das ist alles auf uns gerichtet. Hast du Erwartungen, die hauptsächlich auf dich ausgerichtet sind? Auf dein geistliches und menschliches Wohlergehen? Oder folgst du deinem Lehrer, deinem Herrn Jesus, seinem Beispiel und seiner Lehre? Jesu Einzug in Jerusalem zeigt uns, was an den Erwartungen der Menschen richtig ist. Er ist König, Jesus ist König. Die unangemessenen Erwartungen korrigiert er nur so andeutungsweise. Johannes geht ein bisschen weiter. Die Menschen sollen einfach von ihm lernen. Diese Haltung hat der Rabbi sein Leben lang geübt. Von einem Rabbi lernt man eben nicht bloß von dem, was er sagt, sondern auch von dem, wie er seine Lehre im Alltag lebt. Bei seinem Einzug in Jerusalem hätte er eine flammende Rede halten können, hätte er dem Volk sagen können, eure Erwartungen sind falsch, es geht in eine ganz andere Richtung. Er hätte als starker Mann auf den Tisch hauen können. Hat er nicht gemacht. Er hat den Esel gesehen, gezeigt, ja, ich bin König, aber nicht der König, den ihr erwartet. Was ist das für ein Lehrer? Was ist das für ein Rabbi? Willst du einem solchen Rabbi folgen? Willst du von Jesus lernen, wie man mit ihm zusammenlebt? Willst du das? Willst du das wirklich? Man lernt von Jesus durch Nachahmen. Ihr kennt es alle, diese Armbänder. Was würde Jesus tun? Sehr modern. Naja, jetzt auch nicht mehr. Ist auch schon wieder aus der Mode gekommen. Was würde Jesus machen in der Situation, in der ich gerade stehe, wo ich dieses oder jenes entscheiden muss? Nimm dir Jesus zum Vorbild. Natürlich, wir können lernen von dem, was wir von Jesus lesen können in den Evangelien. Aber es geht nicht so sehr darum, ob wir dem Buchstaben anhängen, sondern es geht darum, dass wir Jesus nachmachen. Dass wir mit ihm zusammenleben. Und mit Jesus zusammenleben, das bedeutet, dass er, der Rabbi, dich auch dazu beruft. Dass Jesus dir zuruft, folge mir nach. Und dass du ihm dann auch antwortest, ja Rabbi, ich folge dir nach. Das war eine unglaubliche Ehre für einen jungen jüdischen Mann, wenn er im Zuge seiner schulischen Laufbahn ein Rabbi zu ihm gekommen ist und gesagt hat, du, folge mir nach. Die sind aus allen Wolken gefallen. Ja, das war also eine der ganz großen Ehren. Und wenn dann wirklich ein Schüler gesagt hat, dir will ich nachfolgen, das heißt bedingungslos das machen, wie du es machen würdest, Rabbi. Dann hat der Rabbi gesagt, der Staub deines Rabbis möge dich bedecken. Und das heißt, mir nach, aber hinten. Jesus will dein ganzes Leben. Mit Jesus zusammenleben, das ist keine Lebenspartnerschaft auf bestimmte Zeit. Es ist nicht so, dass man ein bisschen mit Jesus gehen kann und ein bisschen halt eigenes Leben führt. Wenn, dann ganz mit Jesus leben, ihm ganz nachfolgen. Mit ihm können wir alles lernen, was notwendig ist zu den Herausforderungen, die ein Gott wohlgefälliges, ein Leben, das Gott gefällt, braucht. Und darüber hinaus hat Gott noch viel mehr. Er hat Aufgaben für uns, für die er uns schulen und befähigen möchte. Wir sehen in unserem Text, dass Jesus merkt, dass er nicht verstanden ist. Natürlich hat er gewusst, dass er abgelehnt werden wird mit seiner Vorstellung von Königtum. Und trotzdem hat er sein Königtum angenommen. Wir lernen von ihm, dass seine Herrschaft nicht damals schon eine Herrschaft von oben war, sondern eine ruhige, stille, demütige. Deswegen hat Johannes den Abschnitt über die Demut in Sacharja ja auch weggelassen. Das hat das Volk nicht wahrgenommen, dass dieser König Jesus Christus ein demütiger König sein wird. Das können wir auch von Jesus lernen. Wir können von Jesus lernen, dass wir uns annehmen dürfen, so wie wir sind. Auch wenn da manches von meinen Schwestern und Brüdern, von meiner Familie nicht so verstanden wird, nicht angenommen wird, vielleicht sogar abgelehnt wird. Und wir können lernen, dass wir, so wie Jesus damals, so auch heute, wir nicht das, was die Wahrheit ist, das, was wir für richtig finden, erzwungen werden muss. Er hat gedient, hat auf die Wahrheit still, ruhig, fast unauffällig aufmerksam gemacht. Und er hat nicht gemaßregelt oder korrigiert, so gleich von vorne. Und wir können von den Jüngern lernen. Wenn du den Ruf hörst, folge mir nach von Jesus, dann folge ihm nach, wenn du möchtest. Aber wenn du möchtest, dann voll und ganz. Nimmst du dich an, so wie du bist, so wie der Herr dich geschaffen hat, möchtest du dich als Jünger Jesu von seinem Beispiel und von seiner Lehre entwickeln und vervollkommnen lassen? Das ist ein Prozess. Die Jünger haben auch nicht alles gewusst von Anfang an. Das haben wir gelesen, betont habe ich es zweimal. Die haben es auch nicht gleich verstanden. Und du musst das auch nicht gleich verstehen. Aber auf dem Weg sein, hinter deinem Herrn Jesus Christus. Erwartest du, dass die Menschen in deiner Umgebung dich so richtig anerkennen, boah, toller Christ, ne? Du weißt alles, du kannst alles. Oder erwartest du Anerkennung durch die Gesellschaft? Ja, die Leute, die müssen doch sehen, wie wichtig Gemeinde und Kirche ist und was wir nicht alles Gutes machen, oder? Bist du mehr abhängig von der Meinung der Menschen, der Gesellschaft? Oder orientierst du dich an deinem Meister, Lehrer, Herrn Jesus Christus? Wie geht es dir damit? Bemühst du dich, nur dich christlich zu verhalten beim Verfolgen deiner Ziele? Ist dir der Unterschied zwischen christlich scheinen, ein christliches Leben nach außen hin führen und echter, wahrer Jüngerschaft, echte Nachfolge, liegt darin, dass der christliche Lebensschein eben nur ein Schein ist. Man möchte mehr scheinen, man möchte mehr darstellen, als man wirklich ist. Ich möchte hier zusammenfassen, Jesus ist unser Sehnen. Lass dich weder von deinen Sehnsüchten noch von denen der Menschen von Jesus, dem Friedefürst, ablenken. Jesus ist der Herr der Geschichte. Sei zurückhaltend mit biblischen Zukunftserklärungen. Jesus nimmt mich voll und ganz an. Seid ihr der Annahme durch Jesus ganz gewiss, auch wenn du versagst. Das haben die Jünger, die 3 Jahre lang mit Jesus Christus gegangen sind, denen ist das auch passiert, sie versagt haben. Jesus liebt mich bedingungslos. Die Macht Jesu ist die Liebe zum Vater und für dich. Ja, das ist die Macht Jesu. Er liebt dich. Folge Jesus nach. Mache es wie er. Nimm dir Jesus zum Vorbild. Amen.